Aber ich sage einfach, wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Das ist doch schon mal was. Ich sage herzlich guten Morgen. Ich hoffe, man versteht mich auch da hinten. Ein herzliches guten Morgen Ihnen allen, die sich auf den Weg gemacht haben, mit uns hier heute Morgen in nicht Romsgrund, sondern Wittendorf, Pfarrgarten zu feiern. Aber, jetzt muss ich nicht mehr so schreien.
Das war für die Prediger nachher angenehmer. Okay, wir wollten ja eigentlich in Romsgrund feiern, aber aufgrund der Brandgefahr wurde uns davon dringend abgeraten und deswegen haben wir hierher verlegt. Aber schön, dass wir jetzt hier sein können. Ein herzliches Willkommen euch, Familie Schmid, die ja sozusagen uns heute den Gottesdienst schwerpunktmäßig mitgestaltet, im Missionsbericht von Simone, eine Predigt von Joachim und eure Kinder habt ihr auch mitgebracht, wunderbar. Wir wollen uns einfach informieren und gleichzeitig hören von euch, was Gott zu sagen hat heute Morgen. Das Wort für diesen Sonntag, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Aus Lukas 12, ein Wort an uns, denn uns ist ganz schön viel gegeben, wo wir eigentlich verantwortlich mit umgehen sollten, mit dem, was wir alles bekommen. Aber nun lasst uns Gott loben mit dem Lied, die güldene Sonne, auf dem Liedblatt das erste Lied. Das ist erstmals, dass ich dieses Lied singen lasse, das regnet nicht. Thank you. Wir wollen miteinander den 63. Psalm beten. Und ich lade dazu auch ein, aufzustehen, wenn es möglich ist. Wir beten alles gemeinsam. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. Lieber Vater im Himmel, wir haben gerade gebetet, denn du bist mein Helfer. Du bist unser Helfer. In Jesus bist du uns zu Hilfe gekommen, um uns neu auszurichten, um uns das Leben zuzusprechen, um uns Vergebung zu schenken, um aus uns Menschen zu machen, die dich lieben und die von dir geliebt werden. Vater, komm heute Morgen unter den Worten und Liedern in unser Herz hinein. Gib deinen Heiligen Geist, dass die Worte mehr sind als nur Worte, dass sie Begegnung werden mit dir. Und lass über uns aufgehen deiner Barmherzigkeit Schein, wie wir gesungen haben. Herr, du weißt, was wir mitgebracht haben. An Hoffnung, an Sehnsucht, an Ärger, an Frust, an Dankbarkeit, an Bitten, so viel tragen wir mit uns. Wir laden unser Herz in der Stille bei dir ab und an jeder möge Gott das ans Herz legen, was auf dem eigenen Herzen liegt. Wir beten in der Stille. Ja, Herr, du bist mein Helfer. Unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Danke, dass du unser Beten hörst und dir zu Herzen nimmst. In Jesus. Amen. Wir dürfen gerne wieder Platz nehmen. Ja. An dieser Stelle steht normalerweise die Schriftlesung, aber wir haben heute beschlossen, dass statt der Schriftlesung ein Blick ist, wie das Wort Gottes heutzutage sozusagen läuft. Und zwar am anderen Ende der Welt, also fast. Aber mehr sagst du, glaube ich, selber.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass wir heute hier sein können. Es ist ja doch auch für mich zumindest ein bisschen Heimkommen. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit hier im Pfarrhaus und im Pfarrgarten hier verbracht. Habe gerade zu meinen Kindern gesagt, das Klettergerüst unten steht auch noch. Genau. Und Joachim ist auch hier in der Nähe aufgewachsen. Der kommt aus Oberiflingen, also auch nicht so weit von hier weg. Also schon auch ein Stück Heimat für uns, wenn wir hier zurückkommen. Und da freuen wir uns immer wieder auch drüber. Ja, wir sind jetzt seit fast 13 Jahren mit unserer ganzen Familie in Taiwan. Taiwan ist eine kleine Insel, kurz vor China, ungefähr so groß wie Baden-Württemberg, also gar nicht so arg groß. Und wir machen dort, Joachim macht dort theologische Ausbildung und ich mache Familienarbeit in Taiwan. Genau. Taiwan ist eine sehr, sehr schöne Insel, also ich habe ja gerade gesagt, eine kleine Insel, aber deshalb hat man auch ganz viele Strände, wo man hingehen kann. Es gibt viele Reisfelder und man kann auch, in der Mitte der Insel gibt es Berge von bis zu 4000 Metern Höhe. Also man kann viele verschiedene Dinge auch sehen, wenn man nach Taiwan kommt. Ja, wenn man jetzt hier in Deutschland Taiwan hört, dann denkt man vor allem auch erstmal jetzt an die Bedrohung von China. Das ist eine Frage, die wir auch immer wieder gestellt kriegen. Ja, wie ist denn das in Taiwan? China will Taiwan ja einnehmen und das stimmt. Das ist schon ein Problem, das seit Jahrzehnten besteht. China hätte Taiwan gern für sich. Und in den letzten Jahren werden sie auch ein bisschen aggressiver. In Taiwan selber merkt man da davon allerdings nicht viel. Also die Taiwanesen, die schauen dem Ganzen sehr gelassen entgegen und leben ihr ein ganz normales Leben in Taiwan. Man kriegt natürlich immer mal wieder irgendwelche Nachrichten mit, aber es hat sich im Land selber nicht sehr viel verändert. Also man hofft einfach drauf, dass es China nicht wirklich wahr macht und lebt sein Leben, da die Bedrohung einfach schon auch seit Jahrzehnten so besteht. Genau. Taiwan ist ein sehr, sehr modernes Land. Man hat ein anderes Wort, was man oft hört, wenn man an Taiwan denkt, ist die Chipindustrie. Es werden ganz viele Chips dort produziert. Wenn China Taiwan einnehmen würde, dann wird wahrscheinlich auch hier in Deutschland kein Auto mehr produziert werden, kein Handy mehr verkauft werden, weil dann die ganze Chipindustrie auch zusammenbrechen würde. Genau, sehr modern, aber auf der anderen Seite auch sehr traditionell. Wenn man in Taiwan durch die Straßen läuft, sind dort ganz viele Leute, weil Taiwan hat 24 Millionen Einwohner und die allermeisten Leute, die wohnen auf der Westküste, weil ich habe ja gerade gesagt, in der Mitte sind ganz hohe Berge, da kann man nicht wohnen. Also ist sehr, sehr dicht besiedelt und wenn man durch die Straßen läuft, dann sieht man an jeder Ecke Tempel. Große Tempel, kleine Tempel, ganz verschiedene. Weil die Leute beten dort ganz, ganz verschiedene Götter an. Für jedes Problem gibt es einen anderen Gott, den man da anbeten kann oder soll. Und was sie auch noch machen, ist Ahnenverehrung. Also wenn ihre Vorfahren gestorben sind, dann opfern sie denen auch immer und gedenken ihrer. Genau, das ist auch was, womit man sehr oft auch in Berührung kommt. Also auch wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, es ist ganz einfach, über Religion ins Gespräch zu kommen. Aber dann hat man eben auch ganz viele verschiedene Religionen, über die man dann redet. Es gibt auch in Taiwan Christen. Es gibt ungefähr 5% der Leute sind Christen, also es gibt viele Kirchen. Viele der Kirchen sind aber ganz, ganz kleine Kirchen. Also es gibt auch große, aber die meisten Kirchen sind sehr klein. Und was unsere Arbeit in Taiwan ist, oder was wir in Taiwan machen, ist, wir wollen diese Kirchen oder die Christen in Taiwan einfach unterstützen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie neue Kirchen gründen oder irgendwie neue Kirchen sondern wir wollen die Kirchen, die es gibt, unterstützen. Und deshalb unterrichtet Joachim auch an einer lutherischen Bibelschule, an einer lutherischen Universität. An dieser Universität, da werden taiwanesische Pastoren und Mitarbeiter für die Gemeinden ausgebildet. Und der Joachim, der unterrichtet dort Kirchengeschichte vor allem und auch sonst noch manche Vorlesungen. Und wir sind auch dort mit in der Studentenbetreuung mit dabei. Genau, und ich bin in der Familienarbeit. Ich leite vor allem einen Krabbelkreis. In Taiwan ist es so, dass viele Leute erst als Erwachsene zum Glauben gekommen sind. In Deutschland, da haben wir ja den christlichen Glauben schon seit vielen, vielen Generationen und viele Leute sind auch von klein auf in der christlichen Kirche aufgewachsen. Aber in Taiwan, da kommen viele Leute erst als Erwachsene zum Glauben. Und oft haben die Leute auch gar keine Ideen, wie kann man denn in der Familie auch Glauben leben oder was kann man in der Familie tun mit kleinen Kindern. Und da ist mir dann einfach auch wichtig, den Familien einfach auch mitzugeben, wie kann man in der Familie glauben zu leben. Und deshalb mache ich den Krabbelkreis auch, um den Müttern und Vätern auch mitzugeben, was kann man in der Familie tun, um Glauben auch schon von klein auf an die Kinder dann auch weiterzugeben. Genau, das ist unsere Aufgabe in Taiwan. Wir fühlen uns in Taiwan sehr wohl. Wir haben auch viele Beziehungen und es ist auch schön, wie man auch sieht, wir sind ja jetzt schon 13 Jahre dort. Und über die Jahre sind einfach auch viele Beziehungen gewachsen und es ist schön zu sehen, wie man auch die Beziehungen nutzen kann, um einfach auch Glauben zu teilen und wie Leute einfach auch ins Nachdenken kommen. Genau. Und was uns auch ganz wichtig ist, also die Gemeinde hier unterstützt uns ja einfach auch schon ganz lang, seit wir eigentlich ausgereist sind. Und es besteht auch Kontakt hierher immer wieder. Und es ist uns einfach auch jedes Mal eine Ermutigung, auch wenn wir von hier hören oder auch, wir haben auch schon ganz viele Opfer gekriegt oder so. Und das ist uns einfach auch, da wollen wir uns an dieser Stelle auch noch ganz, ganz herzlich bedanken, weil wir könnten unsere Arbeit in Taiwan gar nicht tun, wenn nicht irgendwie Leute in Deutschland das auch unterstützen würden. Und es ist nicht nur eine Arbeit von uns, sondern es ist eine Arbeit, die wir alle gemeinsam machen. Dass wir Gottes Reich auf der Welt bauen, hier in Deutschland und in Taiwan. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit, nicht eine Arbeit von einem, sondern eine Arbeit, die wir gemeinsam tun. Und da wollen wir uns an der Stelle einfach auch ganz, ganz herzlich für alle Unterstützung bedanken. Genau. Soweit mal von uns. Wer nachher noch Fragen hat, müssen nachher auch noch ein Weilchen da, darf gerne auch fragen. Und ich lege nachher auch noch hier ein paar Gebetskärtchen aus. Wer das nachher mit heimnehmen will, darf das auch gerne tun.
Dankeschön. Herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick. Aber mehr haben wir gesagt, geht es im Gottesdienst einfach nicht. Ihr wart aber ja schon mal hier für einen Bericht. Und wir werden immer wieder von euch hören. Auch im Gemeindebrief kommt ja immer wieder was. Ja, wir wollen miteinander Gott weiterloben. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Wir wollen das nächste Lied miteinander singen.
Schönen guten Morgen auch von mir. Meine Frau hat mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Joachim Schmid und ich bin aufgewachsen gegenüber, übers Dalen über. Und falls ich zu Schwäbisch schwätze, dann hebe ich die Hand, dann versuche ich Hochdeutscher zu reden. Weil ich merke immer, es fällt mir ein bisschen schwer, wenn ich heimkomme und die Leute daheim sehe, dann auf einmal Hochdeutsch zum Schwätzen. Aber ich weiß auch, es gibt Leute, die kommen von woanders. Also bitte Hand heben, wenn es zu Schwäbisch wird. Genau. Meine Frau hat es gerade schon gesagt, wir arbeiten ja schon seit fast 13 Jahren als Missionare in Taiwan. Und ja, wir freuen uns echt, dass in Deutschland auch so viele Christen und auch Gemeinden sind, die uns da auch unterstützen und auch mit uns die Arbeit dann auch so mittragen. Und ja, jetzt sind wir auch dieses Jahr da, meine Frau hat gerade erzählt, man hat auch manchmal so Missionsbericht oder es gibt das Sonderopfer für Mission. Und wenn man nicht aufpasst, kann es dann ganz leicht irgendwie auch der Eindruck entstehen, dass Mission irgend so was Extras ist. Ja, was ist Mission eigentlich? Manchmal denkt man ja so, wenn man Mission denkt, weiß nicht, an was für Bibelstelle sie vielleicht denkt. Denkt jemand an irgendeine Bibelstelle, wenn er Mission hört? Genau, geht hin in alle Welt. Also normalerweise denkt man immer so zuallererst an Matthäus 28, der Missionsbefehl, ganz am Ende, als bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Matthäus 28, Vers 19 bis 20 sagt er, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, und wenn man das so hört, denkt man, ja, Mission, das ist ganz weit weg hier, erstmal ans Ende der Welt. Und mit einem klaren Ziel, andere Menschen auch zu Jesus führen. Quasi die Botschaft von Jesus mit alle Menschen teilen. Aber ist das jetzt wirklich so eine extra Aufgabe, das so ganz am Ende kommt? Ich habe es ja gerade schon gesagt, der Missionsbefehl ist in Matthäus 28 ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, der Gründer von Apple, von diesen Handys, der hat, als er noch gelebt hat, jedes Jahr so die neue Apple-Produkte vorgestellt. Und dann immer ganz am Ende, manchmal hat er zuerst also die normale Sache, der Computer ist wieder ein bisschen schneller geworden, der ist ein bisschen schöner geworden. Und dann manchmal am Ende hat er plötzlich gesagt, one more thing, also one more thing auf Englisch, noch eine Sache hätte ich so, so eine extra Sache. Und dann hat er immer noch irgendwas Neues, irgendwas Besonderes zum Schluss vorgestellt. Und ist das bei Jesus jetzt mit dem Missionsbefehl auch so? Quasi kurz bevor er in den Himmel aufhört, sagt er, ah, da fällt mir noch ein, one more thing, eine extra Sache hätte ich auch noch. Bitte geht doch auch noch ans Ende der Welt und macht noch ein bisschen Mission. Also wie wenn das jetzt so was Besonderes ist, das noch ganz am Ende kommt. Ist das so? Ist Mission quasi was Extras, was am Anfang bei Jesus noch gar nicht so da war und was dann ganz am Ende dazu kommt, als was Besonderes, was auch nur noch so ein paar besondere Leute quasi zusätzlich machen könntet oder auch nicht? Unser Predigttext, den wir heute angucken wollen, der hilft uns da nochmal ein bisschen das einzuordnen. Und zwar ist der Missionsbefehl ist ja ganz am Ende, als Jesus wieder zurück in den Himmel geht. Den Text, den wir heute angucken wollen, der steht in Lukas 5, das ist ganz am Anfang. Und zwar ganz am Anfang, als Jesus angefangen hat, auf der Welt zu wirken. Am Anfang vom Lukas-Evangelium kommt noch die Weihnachtsgeschichte. Und dann in Lukas 4 kommt, als Jesus angefangen hat zu predigen und angefangen hat, Menschen zu helfen und zu heilen. Aber da hat er noch keine Jünger gehabt. Und in Lukas 5, ganz am Anfang, da geht es jetzt darum, wie die ersten Jünger zu Jesus kommen. Ich lese mal den Predigttext, Lukas 5, Vers 1 bis 11. Der Fischzug des Petrus. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ja, dieser Text ist ganz am Anfang und da sehen wir, wie Jesus seine ersten Jünger beruft, mit ihm zu kommen. Und was wir auch sehen, ist, was Jesus quasi bei dieser Berufung im Blick hat oder was ihm wichtig war, warum er seine Jünger berufen hat. Und ich weiß nicht, ob Sie es gerade merkt, denn Jesus hat dem Petrus und dann später auch die anderen Jünger einen Auftrag gegeben. Was war dieser Auftrag? Komm mit mir mit, Petrus, dann werde ich dir alles erklären, dass du alles weißt über die Bibel oder über Gott. War das sein Auftrag? oder komm mit mir mit, dann wirst du berühmt, weil dann wird es ja in 2000 Jahren in Düsseldorf noch von dir hören. Und das hat Jesus auch nicht gesagt. Oder komm mit mir mit, ihr müsst irgendwann auf der ganzen Welt Kirche bauen. Schöne Kirche. Aber das hat Jesus nicht gesagt. Er hat dem Petrus einen einzigen Auftrag gegeben. Und zwar nur einer. Er hat gesagt, dass du Menschenfischer wirst. Oder er hat gesagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Mehr hat er nicht gesagt. Ja, was ist das für ein komischer Auftrag? Menschenfischer werde. Meint der Petrus, der war Fischer, der hat ein Boot gehabt und Netze gehabt. Meint Jesus jetzt, in Zukunft, Petrus, nimmst bitte dein Netz und fängst da die Leute ein, gegen ihren Wille vermutlich noch. Das hat Jesus nicht gemeint damit. Sondern was Jesus gemacht hat, er verwendet jetzt ein Bild aus dem Alltag von Petrus. Der Petrus, der war ein Fischer, der war das gewöhnt, Fische zu fangen. Und jetzt sagt Jesus, genauso wie dein alter Beruf oder dein alter Auftrag war, Fische ins Boot zu bringen, so ist dein neuer Auftrag, mit mir mitzukommen und Menschen ins Reich Gottes jetzt nicht einzufangen, sondern einzuladen, so dass sie auch Gottes Liebe kennenlernen, dass sie auch in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Und den Auftrag, jetzt in Lukas 5, gibt Jesus zuallererst mal dem Petrus. Jetzt ist die Frage, diese Aufgabe, das Menschen zu Gott einladen, Menschen zu fischen, gilt es jetzt nur um Petrus oder gilt es nur mehr? Und welche Menschen sind da damit eigentlich gemeint, die da jetzt eingeladen werden sollen? Wenn man nur im Lukas-Evangelium guckt, scheint so, wie wenn jetzt mal erstmal der Petrus den Auftrag gekriegt hat. Aber wenn man weiter guckt, die Paralleltexte im Markus- und Matthäus-Evangelium, die gleiche Geschichte erzählen, da redet Jesus nicht nur mit Petrus. Da sagt Jesus, und Jesus sprach zu ihnen, folget mir nach. Also nicht nur einer, sondern alle. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Also dieser Auftrag, Menschen zu Jesus einzuladen, zu Gott zu bringen, der gilt nicht nur um Petrus, sondern der gilt alle, die Jesus nachfolgen. Auch der Missionsbefehl in Matthäus 28 ist nicht nur für einer oder für irgendeine besondere Gruppe, sondern der gilt alle, die zu Jesus gehören. Und damit sind auch wir mit eingeschlossen. Jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der Jesus nachfolgt, egal ob als Einzelne oder als Kirche, der Auftrag gilt für uns alle, Menschen zu Jesus einladen. Und dann auch noch die zweite Frage, wer sind denn diese Menschen, die gefischt werden sollen oder die eingeladen werden sollen? In Matthäus 28 ist sehr deutlich, darum geht hin, in alle Welt. Da ist irgendwie klar, dass alle damit gemeint sind. Sehen wir das in Lukas 5 ganz am Anfang auch schon? Oder ist dieses zu alle Leute gehe vielleicht das One More Thing, diese Extra-Sache? Zuallererst können wir mal gucken in Lukas 5, da sagt Jesus nicht, du wirst Juden fangen oder du wirst Menschen in Israel fangen, sondern er sagt, du wirst Menschen fangen, ganz allgemein. Nicht jetzt mit einem speziellen nur die Leute um dich rum. Und auch der Petrus, der war ja ein Jude, jemand, der das Alte Testament gelesen hat. Und wenn man im Alten Testament guckt, ist auch ganz klar von Anfang an, dass Gott eigentlich immer alle Menschen im Blick hat, nicht nur die Menschen in Israel. Selbst als er der Abraham berufen hat, der Vorfahre von alle Israeliter, da sagt er zum Abraham, ich berufe dich jetzt, aber du sollst ein Segen für alle Menschen werden oder deine Nachkommen. Und auch im Lukas-Evangelium, ganz interessant, in Kapitel 4, also bevor Jesus seine erste Jünger beruft, als Jesus anfängt zu predigen, da betont er sogar nochmal extra, dass die Botschaft schon immer für alle Menschen gelten hat. Weil Jesus sagt da, als er selber predigt, zur Zeit vom Elia im Alten Testament, da gab es in Israel viele Witwe, aber Gott hat den Elia, falls sich an die Geschichte erinnert, zu einer Witwe in Sidon im Ausland geschickt, zum Derhelfer. Oder auch zur Zeit vom Prophet Elisa, sagt Jesus, da gab es in Israel viele Menschen, die krank waren, die Aussatz hatten, aber der Elisa hat diesen Naaman aus Syrien geheilt. Also als Jesus anfängt zu predigen, macht er auch von Anfang an klar, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, dass Gott alle Menschen bei sich haben will und ihnen helfen will, die gilt für alle. Und wenn Jesus jetzt seinen Jünger beruft, Menschen zu fischen, dann knüpft er da einfach nur dran an. Und auch im Missionsbefehl in Matthäus 28 ist damit quasi nur nochmal eine kleine Erinnerung zum Schluss an das, was er eigentlich von Anfang an auch schon mit auf den Weg kriegt. Auch ganz interessant, in Johannes 21, ganz am Ende vom Johannes-Evangelium, da kommt nicht so ein Missionsbefehl wie bei Matthäus, sondern ganz am Ende, als Jesus auferstanden ist und wieder sein Jünger erscheint, passiert nochmal das gleiche Wunder wie in Lukas 5. Da fahren sie nämlich auch raus und fischen und plötzlich fangen sie wieder so viele Fische, dass es auch wieder schier nicht packt. Und das ist dann auch kurz bevor Jesus in den Himmel fährt, macht er nochmal das gleiche Wunder, wie wenn er seine Jünger nochmal dran erinnern will. Erinnert ihr euch noch, als ich euch berufen habe am ersten Tag, da habe ich ja gesagt, ihr sollt Menschenfischer sein. dieser Auftrag, der gilt immer noch. Also auch wenn ich jetzt wieder auferstanden bin und in den Himmel fahre, der Auftrag, Menschen zu Gott einzuladen, der ändert sich dadurch nicht. Also wir sehen, Mission, der Auftrag, alle Menschen zu Jesus einzuladen, der gehört von Anfang an mit dazu. Als Jesus seine erste Jünger beruft, ist das der Hauptauftrag. Und deswegen ist auch Mission nicht eine zusätzliche Aufgabe oder was man extra noch dazu machen kann, sondern das ist der Kern der Berufung von jedem Jünger, von jedem Nachfolger von Jesus. Und Mission, kann man damit auch sagen, ist quasi der Ursprung von unserer Kirche. Wenn nicht die Jünger von Jesus und danach die andere später Mission betrieben hättet, würden wir heute auch alle nicht hier sitzen. Weil auch wir in Deutschland hin vor 1500 Jahren nicht an Jesus glaubt oder Jesus nicht kennt. Aber dann sind irgendwelche Missionare von Irland nach Deutschland gekommen und haben unsere Vorfahren von Jesus erzählt. Also es gibt heute nur bei uns hier eine Kirche, weil die Nachfolger von Jesus den Auftrag weitergeführt haben. Und deswegen ist Mission der Ursprung von unserer Kirche, aber auch der Auftrag an unsere Kirche heute, das weiterzuführen. Das bedeutet jetzt aber natürlich nicht, dass jeder von uns hier persönlich jetzt bis zum Ende der Welt gehen muss, weil sonst ist nächsten Sonntag der Herr Alfeld oder Frau Stierland ganz alleine hier. Oder vielleicht sind immer die zwei da, weil die ja aufwärts sind. Aber das wäre auch schlecht, weil auch in Deutschland gibt es ja viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ne? Und deswegen dieser Auftrag, die Botschaft von Jesus weiterzusagen bis ans Ende der Welt, die fängt immer auch bei uns hier direkt an. Und nicht jeder muss ganz weit weggehen, sondern der Auftrag schließt auch die Menschen direkt vor unserer Haustür ein. Und deswegen hat Kirche immer die ganze Welt im Blick. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, auch wenn Gott verschiedene Menschen an verschiedene Orte sendet. Manche direkt vor Ort, manche bis ans Ende der Welt. Aber der Auftrag ist für uns alle gleich. Also das ist das Erste, was man in Lukas 5 sieht. Von Anfang an hat Jesus die ganze Welt im Blick. Er will, dass die Menschen, die ihm nachfolgen, andere einladet. Und weil das von Anfang an so ist, sehen wir in Lukas 5 auch einige wichtige Grundlagen für unser Verständnis von Mission. Was ist eigentlich bei Mission wichtig? Und wenn ich jetzt Mission sage, nicht nur ans Ende der Welt denke, auch an uns hier denke, die Botschaft von Jesus weitersage an die Menschen um uns herum. Als allererstes sehen wir, Mission geht immer von Jesus aus. Es ist Jesus, der das will, dass andere Menschen ihn kennenlernen. In Lukas 4, als er noch keine Jünger hat, da predigt er selber und da geht er selber zu den Menschen, um ihnen zu helfen. Es fängt immer mit ihm selber an. Und als er in Lukas 5 seine Jünger beruft, da sagt er jetzt auch nicht, jetzt schmeiße ich euch der Bettel nach, macht mal weiter, sondern im Prinzip lädt er die Jünger ein, mit ihm gemeinsam mitzuarbeiten an dem Auftrag. Jesus, er sucht die Menschen, er möchte, dass alle Menschen mit ihm zusammen sind und gerettet werden. Und seine Jünger, die nimmt er dann mit rein in die Aufgabe, die er selber quasi hat. Außerdem sehen wir auch noch in Lukas 5 schon, Jesus, der beruft nicht nur zur Mission, also zu diesem Auftrag, sondern er ist auch, der das leitet, Schritt für Schritt. Er gibt dem Petrus, auch in Lukas 5 sehen wir das schon, immer konkrete Anweisungen. Jetzt gib schon mal dein Boot, fährst mal raus, dann sagt er, wirf die Netze aus und dann zum Schluss sagt er, jetzt folge mir nach. Jesus, er leitet das Ganze Schritt für Schritt und es ändert sich auch später nicht, auch in der Apostelgeschichte, als es darum geht, wie die Kirche sich weiter ausbreitet, da sehen wir, dass Jesus auch durch den Heiligen Geist weiter seine Gemeinde leitet. In Apostelgeschichte 13, als die erste Missionare der Paulus ausgesendet wird, auch da ist der Heilige Geist, der Gemeinde sagt, jetzt sendet er die mal aus und die machen das dann. Oder in Apostelgeschichte 16, der Paulus ist schon unterwegs, dann sagt er, ich will jetzt nach Kleinasien gehen und irgendwie merkt er, das ist jetzt der falsche Weg. Und dann leitet ihn auch der Heilige Geist nach Griechenland. Also wir sehen, Mission ist auch immer unter der Leitung von Jesus. Jesus führt Mission. Und was wir auch sehen in Lukas 5 schon, wie wenn Jesus ganz am Anfang seinen Jüngern auch schon so eine kleine Erinnerung geben will, Jesus ist der, der Erfolg schenkt. In Lukas 5 ganz konkret, als Petrus die Netze auswirft, da füllt Jesus die Netze, weil der Petrus, der glaubt es nicht mal, der sagt, es bringt doch jetzt nichts mehr, heute die ganze Nacht nichts gefangen, jetzt gibt es auch keine Fische. Und doch macht das und dann ist Jesus, der quasi der Erfolg schenkt. Aber der Erfolg lag nicht am Petrus, nicht daran, wie gut er das jetzt gemacht hat, sondern dass er auf Jesus gehört hat und dass Jesus das dann gemacht hat. Alles liegt an Jesus seiner Macht. Und dasselbe ist auch der Anfang vom Missionsbefehl in Matthäus 28, da heißt es nämlich in Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Also weil Jesus quasi die Macht hat, zu helfen und es zu machen, deswegen kann Mission auch Erfolg haben. Deswegen werden Menschen dann auch offen dafür, das zu glauben. Und auch der Paulus sagt es, dass Mission ganz von Gott abhängt. In 1. Korinther 3, Vers 6 und 7 sagt der Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Also von Anfang an lernen die Jünger, wenn es klappt, dann liegt es daran, dass Jesus es gemacht hat und dass Jesus geholfen hat. Das heißt, der Erfolg von Mission, der hängt nicht von uns Menschen, nicht von unserer Kraft oder von unserer Fähigkeit ab, sondern von Jesus, der dann durch uns wirkt. Und ja, das ist auch wichtig, uns daran zu erinnern, weil manchmal, egal ob man jetzt ganz weit weg arbeitet als Missionare oder auch in der Gemeinde vor Ort, da machen wir ja auch manchmal Sachen, machen da Veranstaltungen und dann kommen nicht so viele Leute, dann denkt man, das war jetzt vielleicht blöd. Aber dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass es Gott ist, der Erfolg schenkt. Und manchmal sehen wir den Erfolg auch gar nicht gleich. Also es gibt auch in der Geschichte ganz viele Beispiele, wo Missionare wirklich ans Ende der Welt gegangen sind, da ihr ganzes Leben lang irgendwo bei anderen Menschen geschafft hin und da ist vielleicht einer zum Glauben gekommen und denkt man, war das jetzt wert? Und dann aber vielleicht eine Generation später kommen da plötzlich ganz viele Leute zum Glauben. Also wir dürfen einfach wissen, dass Jesus für den Erfolg von Mission verantwortlich ist, egal ob ganz weit weg oder auch bei uns vor Ort. Auch wenn man zum Beispiel Jungschau macht oder Kinderstund und vielleicht manchmal auch denkt, oh ja, das war wieder so anstrengend, das bringt doch alles nichts. Und ich glaube das eh nicht. Der Erfolg, den dürfen wir einfach in Jesu Hände legen und darauf vertrauen, dass er was draus macht zu seiner Zeit. Ja, also in Lukas 5 sehen wir schon, Jesus beruft zwar seine Jünger, mitzuarbeiten an diesem Missionsauftrag, aber Jesus selber ist der Herr der Mission. Er beruft, er führt und er schenkt Erfolg. Alles hängt von ihm selber ab. Aber dann können wir jetzt überlegen, wo ist denn dann unser Platz? Wenn wir Mission treibt oder wenn wir die Botschaft von Jesus weitersagt, wenn Jesus doch eh alles regelt, was ist dann unser Anteil in diesem Missionswerk? Und das sehen wir in Lukas 5 auch nochmal ganz schön. In Lukas 5, da ist ja immer der Petrus so im Vordergrund. Der Petrus wird von Jesus berufen, der Petrus kriegt von Jesus quasi den Auftrag, gib mir dein Boot oder werf mal die Netze aus. Aber dadurch, dass wir in Lukas 5 immer sehen, wie Jesus mit Petrus agiert, lernen wir noch ein paar wichtige Lektionen, wie das jetzt für uns aussieht, wenn wir an Jesu Auftrag mitarbeiten wollen. Das Erste, was man sieht, der Petrus, der folgt Jesus Schritt für Schritt. Zuerst sagt Jesus zu ihm, gib mir dein Boot, und Petrus gibt ihm dann sein Boot, Jesus predigt. Dann sagt Jesus zu ihm, jetzt fahr mal raus und wirf mal die Netze aus. Obwohl der Petrus dran zweifelt und denkt, das bringt eh nichts, macht das trotzdem. Und er sagt sogar, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und schließlich beruft Jesus ihn zum Menschenfischer und Petrus folgt ihm, obwohl er noch gar nicht so ganz genau weiß, wo es hingeht. Wir sehen, der Petrus, der ist bereit, jetzt Schritt für Schritt quasi mit Jesus zu gehen. Er versteht nicht alles, aber er folgt. Und auch für uns ist es so, wenn wir an Jesu Mission teilnehmen, dann ist es auch heute noch so. Jesus zeigt uns nicht unbedingt immer den ganzen Weg oder das Ergebnis, aber wir sollen wieder Petrus quasi Schritt für Schritt Jesus nachfolgen. Manchmal sehen wir am Anfang auch noch nicht genau, wo es hingeht. Also zum Beispiel auch, als wir vor über 13 Jahren noch in Deutschland waren, wusste man noch nicht, dass man eines Tages nach Taiwan geht. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, das ist jetzt richtig, mal Theologie zu studieren und uns vorzubereiten. Hätte auch sein können, Jesus sagt, bitte bleibt hier in Deutschland und geht irgendwo in der Gemeinde. Aber dadurch, dass ich mal angefangen habe zu studieren, habe ich dann während dem Studium den Direktor von unserer Mission kennengelernt, der dann gesagt hat, bete doch mal dafür, ob euer Platz nicht in Taiwan ist. Und so können wir auch immer wieder erleben, dass Jesus uns Schritt für Schritt führt. Aber wichtig ist, dass man manchmal einfach mal einen Schritt nach vorne geht. Und dann merkt man vielleicht, ob es der richtige Weg war. Manchmal sagt Jesus dann auch, wie beim Paulus in Apostelgeschichte 16, da geht es jetzt nicht weiter, geh einen anderen Weg. Und ich denke, das können wir auch in unserem Leben hier in Deutschland oder vor Ort auch manchmal merken. Manchmal müssen wir einfach mal was probieren, vielleicht mal eine Veranstaltung ausprobieren. Dann merkt man auch, ob Jesus das jetzt weiterführt oder man merkt, da geht es jetzt nicht weiter. Also das ist das Erste, was wir sehen. Das Zweite, was man beim Petrus und in Lukas 5 aussieht, der Petrus, der ist bereit, gebraucht zu werden. Er stellt Jesus das zur Verfügung, was er hat. Jesus will sein Boot, dann gibt er ihm sein Boot. Jesus gibt ihm sein Netz, Jesus sagt, jetzt werf mal die Netze aus, der Petrus wirft seine Netze aus. Zum Schluss sagt, Jesus folgt mir nach und der Petrus, er folgt ihm nach, er stellt sich quasi selber zur Verfügung. Aber all die Sachen waren keine besondere Sache. Der Petrus hat wahrscheinlich kein super Boot gehabt. Seine Netze waren vielleicht auch alt. Und er selber war jetzt auch nicht immer die beste Wahl, wie man später auch noch lesen könnte. Aber was man sieht, ist, Jesus verlangt von Petrus nichts Besonderes oder auch nichts, was er nicht hat. Er sagt nicht, jetzt gehst du mal 5 Jahre auf Bibelschule, dann kommst du wieder, dann kannst du mir nachfolgen. Sondern Jesus ist bereit, Petrus so zu gebrauchen, wie er ist. Und wenn wir an Jesu Mission teilnehmen, ist auch heute noch so, Jesus möchte, dass wir ihm einfach das zur Verfügung stellen, was wir haben. Was er uns auch gegeben hat. Unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, manchmal auch unser Geld oder auch unseren Beruf. Und auch vor Ort in der Gemeinde ist so, jeder von uns hat andere Sachen von Jesus zur Verfügung gestellt kriegt, hat andere Begabungen. Die eine können gut mit der Technik, die andere können gut im Posaunenchor spielen. So kann jeder quasi das Jesus zur Verfügung stellen, was er hat. Und dann brauchen wir auch nicht warten, bis wir irgendwie jetzt extra gut werden oder was extra sind. Und ich weiß nicht, ob Sie es bei der Fußball-WM vielleicht noch im Auge kennen. Da kam ja dann auch manchmal in den Nachrichten, auch ein bisschen umstritten manchmal, dass da jetzt die Fußballspieler da am Ende vom Spiel noch betet hin. Aber auch das ist ja ein Zeugnis, die haben gesagt, die Gabe da jetzt gute Fußball zu spielen, das hat mir Jesus geschenkt. Jetzt will ich mir auch nicht dafür schämen, sondern bin auch bereit, dann auch Jesus öffentlich dafür Danke zu sagen. Und so kann jeder an dem Platz, wo er ist, ein Zeugnis für Jesus sein. Ich habe es auch früher erlebt, als ich noch in meiner Firma geschafft habe. Da kann man nicht jeden Tag predigen, weil sonst will irgendwann niemand mehr mit dir zusammen schaffen. Aber wenn die Leute wissen, dass man zu Jesus gehört, dann kommen sie manchmal auch. Also ich habe es ein paar Mal erlebt, dass Kollegen dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, du, mein Kind ist im Krankenhaus, kannst bitte für uns beten. Und ja, so kann man immer wieder erleben, dass Jesus uns da gebraucht, wo er uns hingestellt hat. Und jeder kann da was anderes mit einbringen, müssen wir jetzt auch nicht sagen, ich bin nicht geeignet. Und dann sehen wir in Lukas 5 auch nochmal was Besonderes. Der Petrus, der merkt ganz schnell, dass er diese Aufgabe gerade allein bewältigen kann. Jesus gibt ihm zwar den Auftrag, werft die Netze aus, und der Petrus macht es auch, aber als dann die Fische kommen, merkt er, ich pack das gar nicht. Und deswegen ruft er dann seine Gefährte zu sich und gemeinsam schafft es dann, diesen Fang an Land zu ziehen. Und ja, das hat der Paulus ja gerade auch schon gesagt in 1. Korinther 3, Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Mission, oder die Botschaft von Gottes Liebe an andere Menschen weitergeben, das ist nie nur die Aufgabe vom Einzelnen. Das ist immer Gemeinschaftsarbeit. Und wenn wir an Jesu Mission teilnehmen, egal ob vor Ort oder am Ende der Welt, dann ist es auch heute so. Jesus beruft unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Aufgaben. Doch gemeinsam haben wir den gleichen Auftrag und müssen da zusammenarbeiten. Um im Bild von Lukas 5 zu bleiben, niemand hält das Netz allein und niemand kann das Netz allein halten. Mission ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Und nicht mal eine einzelne Gemeinde kann das alleine machen. Also zum Beispiel, ich sehe es auch bei uns, ihr hier in Wittedorf oder Losburg unterstützt uns durch eure Gebete und auch manchmal durch finanzielle Gabe. Aber ihr seid auch nicht die einzige Gemeinde, die uns unterstützt und könntet es auch gar nicht. Sondern auch da sind es viele verschiedene Gemeinden, die gemeinsam am gleichen Auftrag arbeiten. Und jetzt, wenn wir in Taiwan sind, gehen wir dort auch in eine Gemeinde, in eine Kirche. Und es ist auch schön zu sehen, dass die Gemeinde jetzt auch angefangen hat, Mission zu unterstützen. Also manchmal machen die auch Opfer für uns. Und haben jetzt aber auch aus Taiwan angefangen, Leute nach Afrika zu schicken. Oder unser Pfarrer ist jetzt auch im Herbst 3 Monate in Deutschland. Und da sehen wir einfach, Mission ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist nichts, was ein Einzelner machen kann oder machen muss, sondern wir arbeiten gemeinsam. So wie in Lukas 5 die Jünger auch gemeinsam die Netze ziehen mussten. Und zu allerletzt sehen wir auch der Petrus, der merkt von Anfang an, dass er eigentlich gar nicht gut genug ist. Als der Petrus erkennt, wer Jesus wirklich ist, dass Jesus Gott ist, weil er sonst dieses Wunder gar nicht machen hätte können, da erschrickt er zu tief und im Boot noch, fällt er vor Jesus nieder und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der Petrus erkennt quasi durch dieses Wunder, dass er da gar nicht dazu passt. Wie reagiert jetzt Jesus? Sagt Jesus, ah ja, so schlecht bist du gar nicht, jetzt kommst du mal mit. Nee, das sagt Jesus nicht, sondern Jesus weiß, dass der Petrus nicht gut genug ist. Und er sagt zum Petrus nur, fürchte dich nicht. Also brauchst keine Angst haben, auch wenn du nicht gut genug bist, das ist nicht das Wichtige. Der Petrus lernt quasi in Lukas 5 von Anfang an, nicht seine Würdigkeit oder nicht seine, wie gut er ist entscheidend. Entscheidend ist, dass er Jesus vertraut und dass er Jesus nachfolgt. Und das muss er dann auch weiter lernen, weil der Petrus, da über den wissen wir ja relativ viel, da sehen wir auch, der wird später nicht gut. Manchmal sagt er Sachen, wo dann Jesus sagt, geh weg von mir, du Satan. Also wo er quasi sagt, jetzt schwätzt nicht so einen Scheiß, du hast keine Ahnung. obwohl er schon mit Jesus unterwegs war, versteht er nicht alles. Und ganz am Ende, kurz bevor Jesus kreuzigt wird, ist der Petrus auch noch der, der dreimal sagt, Jesus kenne ich nicht, der Jesus verleugnet. Also der Petrus, der war kein Paradebeispiel von Anfang bis Ende. Und trotzdem hat Jesus von Anfang an gesagt, fürchte dich nicht, ich weiß zwar, wer du bist, aber ich will dich trotzdem gebrauchen. Und er will ihn auch weiterhin gebrauchen. Ganz am Ende, als Petrus ihn verleugnet, erneuert Jesus seinen Auftrag an ihn doch wieder. Und wenn wir an Jesu Mission teilnehmen, das ist auch heute noch so. Wir sind alle nicht perfekt und Jesus möchte uns trotzdem gebrauchen. Und wir werden auch alle unsere Fehler trotzdem noch haben, so wie der Petrus auch. Auch wenn man hier in der Gemeinde vor Ort zusammenarbeitet oder wenn man am Ort wohnt, in so kleine Dörfer hier, ich komme ja aus Oberiflingen, da kennt man sich ja auch gegenseitig. Da weiß man ganz genau, dass auch die Leute in die Kirche gegangen sind, auch nicht perfekt sind, auch wenn sie 50 Jahre dann gegangen sind. Aber auch da gilt wie beim Petrus auch, Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich will trotzdem mit euch arbeiten und will euch trotzdem gebrauchen, um ja, die Liebe Gottes auch in euren Ort zu bringen. Und wir sind niemals gut genug, das wird sich auch nicht ändern. Und das sehen wir in Lukas 5 ganz schön, ganz am Anfang, als Jesus seinen Jünger beruft, da gibt er ihnen quasi schon diese paar Kernpunkte mit. Also in Lukas 5, da sehen wir, Mission, das ist nicht eine extra Aufgabe, die quasi der Auftrag, Gottes Liebe an alle Menschen weiterzusagen, egal ob ganz nah oder ganz weit weg, sondern das ist der Kernauftrag, den Jesus alle seine Nachfolger mitgibt, alle seine Jünger, auch uns heute noch. Und was man aber aussieht, Jesus selber ist der Herr der Mission. Mission geht von ihm aus, er beruft, er führt und er ist auch der, der für das Ergebnis verantwortlich ist. Und wenn es nicht klappt oder man kein Ergebnis sieht, dann dürfen wir trotzdem darauf vertrauen, dass er was draus macht. Und was wir aber aussehen, wir alle sind wieder Petrus dazu eingeladen, in Jesu Missionsauftrag mitzuarbeiten. Manchmal heißt es auch, einfach nur Schritt für Schritt Jesus weiter nachfolgen und gucken, was passiert. Es heißt so wieder Petrus, das zu geben, was wir von Gott kriegt, denn unsere Gabe, unsere Sache, die Gott in unser Leben reingelegt hat. Und es heißt aber auch, gemeinsam zu arbeiten. Es kann nicht einer allein machen. Und zu guter Letzt heißt es auch wieder Petrus auch, auf Jesus zu schauen und nicht auf unsere eigenen Fehler und darauf zu vertrauen, dass uns Gott, dass uns Jesus trotz unserer Fehler auch weiter gebrauchen kann. Ja, als Einzelne und auch als Gemeinde will Gott uns gebrauchen, die Netze in dieser Welt gemeinsam auszuwerfen und die frohe Botschaft und Gottes Liebe in die Welt zu bringen, egal ob jetzt hier in Witteldorf, in Losburg oder bis ans Ende der Welt. Ja, wollen wir gemeinsam beten. Jesus, danke, dass wir heute alle hier sitzen können. Danke, dass du Menschen berufen hast, die frohe Botschaft von deiner Liebe ja, und auch vom ewigen Leben zu uns hier nach Deutschland zu bringen. Und danke, dass ja, wir auch gemeinsam mit dir daran weiterarbeiten können, die Botschaft an die Menschen um uns herum weiterzugeben und auch bis ans Ende der Welt. Und du weißt auch, dass wir da oft Fehler machen, dass wir oft auch kein gutes Zeugnis für dich sind. Aber ja, danke, dass du uns heute immer wieder dein Fürchte dich nicht zusprichst und uns trotzdem weiter gebrauchen möchtest. Und ja, das wollen wir auch. Wir wollen uns dir hingeben und uns von dir gebrauchen lassen. Hier vor Ort und auch bis ans Ende der Welt. Amen.
So, herzlichen Dank für das mit hineinnehmen in diese Missionsgeschichte. Wir wollen miteinander jetzt versuchen, ein Lied zu singen, das wahrscheinlich die meisten hier nicht kennen. Aber es ist aus dem Gesangbuch und ich fand, es passt eigentlich ganz gut zu dem Text. Jesus, der zu den Fischern lief. Wir haben uns so geeinigt, dass der Posaunenchor uns die erste Strophe einmal vorspielt, damit wir in die Melodie reinkommen. Und beim Singen müssen Sie nur aufpassen, bei der letzten Halbzeile, wenn da und treu ihm nachzuleben, weil man marschiert die ganze Zeit im Lied so und an der Stelle macht dö. Also da müssen Sie zweimal länger singen, sonst sind Sie zu schnell davon marschiert. Aber Sie werden es gleich hören, wenn der Posaunenchor die Strophe vorspielt, dann können Sie gar nicht anders als richtig singen. Wir wollen aufstehen und mit Gott reden. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns rufst in deinen Dienst. Wir dienen in einer Welt, Herr, in der vieles im Argen liegt. Wir bringen dir zunächst Taiwan, in der politischen Lage, Herr, erhalte ihnen den Frieden. Aber auch den 5% Christen dort, mach aus ihnen lebendige Zeugen deiner Botschaft. Und segne den Dienst von Schmieds, dass sie ihren Teil dazu beizutragen können, dass dein Wort läuft und Menschen gewinnt. Dazu, Herr, rüste auch uns zu und aus, dass wir Zeugen deiner Liebe sein können. Himmlischer Vater, wir bringen dir aber nicht allein Taiwan, sondern wir bringen dir alle Länder dieser Welt, auf dass deine Botschaft in ihnen laufe. Du weißt, Herr, wo es schwer geht. Du weißt, wo es Christen besonders schwer haben. Da stehe ihnen besonders nahe und bei. Und du weißt auch um unser Land und wie bei uns eigentlich der Glaube eher abzunehmen scheint, die Schar der Gläubigen kleiner wird. Herr, weck deine Kirche auf und beruf dir wieder neue Menschen. Himmlischer Vater, du siehst aber auch, wo wir Mühe haben im Kleinen. Krankheiten machen manchen das Leben wirklich schwer. Richte sie auf und hilf ihnen. Und denen, die ins Sterben gehen, Herr, denen stehe besonders bei, dass sie ins Leben gehen können, im Sterben. Und den Trauernden stehe als Tröster zur Seite, der in die Leere hineintritt und das Herz wieder mit Hoffnung und Zuversicht füllt. Ach Herr, du weißt auch um viele Dinge noch, die wir im Herzen tragen. Da ist so viel. Wir wollen es in deine Worte legen und gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen gern wieder Platz nehmen und wir singen Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre.
Was lebt, muss
so, okay. Okay, einige Dinge sind noch zu sagen. Erst einmal nochmal ein herzliches Dankeschön an euch und nutzen Sie die Gelegenheit zu fragen und das Opfer einsammeln, da waren wir nicht in der Absprache miteinander. Das Opfer ist für die Missionsarbeit. Also wenn Sie denken, oh, ich habe zu wenig gegeben, einfach nachher vorschleichen, noch was Nachschub stecken. Ja? Können Sie immer noch machen. So, ein herzliches Dankeschön auch an unseren Posaunenchor für die Begleitung des Gottesdienstes und für alle, die im Hintergrund geschafft haben, Altar richten, hier alles aufbauen und alles dazu. Genau. Jawohl. So, was haben wir heute alles? Also erstmal haben wir ein paar Sachen nach vorne, neben dem Opfer von heute. Ein herzliches Dank für das Opfer vom 19. Juli für die Konfirmandenarbeit, dessen Höhe ich aber nicht weiß. Naja, war schon was. Die Gruppen und Kreise treffen sich in den Ferien nach Vereinbarung. Und dann, keiner ist allein, ist nur noch am kommenden Freitag. Im Blättle steht das noch eine Woche länger, da war ein Missverständnis im Plan drin. Aber es ist nur noch in der kommenden Woche. Also dann macht keiner ist allein Pause. Wenn Sie dann kommen, kriegen Sie nichts. Dann gehen Sie mit leerem Bauch wieder nach Hause. Ja. Dann ist am kommenden Sonntag bei uns in Losburg The Gregorian Voices, ein Konzert mit 8 ukrainischen Sängern, die mit ihren beeindruckenden Stimmen gregorianische Gesänge sie erleben lassen. Handzettel liegen irgendwo in den Kirchen aus, kann man sich mitnehmen. Dann, Pfarrerin Stielen hat bis 20. August Urlaub. Vertretung habe zumindest in erster Zeit ich. Die letzte Woche hat dann Pfarrer Honold, da sind wir beide mal ein paar Tage weg. Herzliche Einladung auch zum Abendgottesdienst am Samstag, 15. August um 19.30 Uhr in Oberbrendi. Christian Kimmich und Markus Barth werden diesen Gottesdienst gestalten. Und herzliche Einladung zu dem Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9 Uhr in Oberbrendi, um 10.30 Uhr in Wittendorf. Kommenden Sonntag haben wir den Israel-Sonntag und werden wir das besonders in den Blick nehmen. Dann herzliche Einladung jetzt im Anschluss zu Wurst und Pommes. Da stehen Preise dran, das sind Richtpreise. Weil die Leute immer wissen, was soll ich denn geben? Ja, dann wäre es gut, wenn sie so viel gäbe. Wenn sie aber merken, das schaffe ich nicht. Das ist ein Richtpreis. Sie können auch weniger geben. Auch mehr. Wie Sie wollen. Ja, einfach eine Einladung von mir an der Stelle. Zu Wurst und Pommes und Getränken. Genau. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr abzukündigen, außer eben, wo ich bitte, dass wir uns erheben. Verstorben ist aus unserer Gemeinde Frau Amalia Metzler, geborene Justus, im Alter von 87 Jahren. Zuletzt wohnhaft in der oberen Schulstraße in Losburg. Trauergottesdienst und Beerdigung werden am kommenden Dienstag, 4. August um 12.30 Uhr auf dem Friedhof in Losburg sein. Wir beten. Himmlischer Vater, du kanntest und kennst die Geschichte von Amalia Metzler. Wir legen sie jetzt in deine Hand und bitten dich, sei ihr gnädig in deinem Reich. Nimm sie auf in deinen Frieden und stehe ihrer Familie und allen Angehörigen bei in der Trauer. Und Herr, wenn unsere Zeit kommt, dann lass uns, wie auch sie, wissen, leben wir dir, sterben wir, so sterben wir dir. Drum wir leben oder sterben, wir gehören dir. Denn dazu ist dein Sohn Jesus auferstanden, gestorben und wieder lebendig geworden, um über Tote und Lebende Herr zu sein. Gut, dass du unser Herr bist. Amen. Wir singen im Stehen noch die Segensstrophe. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Bet und geh auf Gottes Wegen.
Geht nun in die neue Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Thank you.